Das war eine sehr besondere Szene.
I proudly rise today in a bipartisan effort to release the Epstein files finally.
Diese Entscheidung im Repräsentantenhaus im US-Kongress.
I rise in strong support to release the Epstein files. It's a question of justice. Survivors have waited too long.
Es war ein gemeinsamer Gesetzentwurf, also eingebracht von den Abgeordneten von beiden Parteien.
Thousands of girls, children were abused by Jeffrey Epstein and his massive and powerful ring of pedophiles.
Let's get accountability. Let's get answers and let's get this over with.
Der Vorsitzende eröffnet die Abstimmungsphase.
And pass the bill, HR 4405. Those in favor, say aye.
HR 4405, Epstein Files no. Transparency Act. Und dann sieht man so die Zahlen hochrauschen. Die Abgeordneten stimmen ja elektronisch ab. Und dann sieht man, da kommt keine Gegenstimme, da kommt keine Gegenstimme. Und die Zahl steigt.
On this vote, the yeas are 427. The nays are one. Two-thirds being in the affirmative.
427 Ja-Stimmen und nur eine Gegenstimme. Und so eine breite Einstimmigkeit ist selten hier in diesem Jahr ziemlich polarisierten Parlament. Das gab es zuletzt bei den Nothilfen in der Corona-Pandemie.
To reconsider is laid on the table.
Republikaner und Demokraten sind sich einig. Die Epstein-Akten sollen an die Öffentlichkeit. Bringt das endlich Aufklärung? Der Multimilliardär Jeffrey Epstein soll ein Netzwerk aufgebaut haben zur sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen. Es geht um schwerste Missbrauchsvorwürfe und Menschenhandel. Und darum, wie der Fall bis heute politisch instrumentalisiert wird. Korrespondent Samuel Jakisch aus dem ARD-Studio Washington erzählt uns, warum die Akten jetzt freigegeben werden und wer sich was davon erhofft. Willkommen zu einer neuen Episode von 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Das ist unsere Folge für Mittwoch, den 26. November. Samuel, herzlich willkommen bei 11KM.
Danke für die Einladung.
Jetzt nach Trumps Unterschrift in der vergangenen Woche sollen jetzt die Epstein-Akten tatsächlich ja veröffentlicht werden. Was sind das eigentlich genau für Dokumente, um die es da geht?
Es geht um die Ermittlungsergebnisse aus dem Kriminalfall Jeffrey Epstein, genauer gesagt mehrere Fälle. Es waren ja sehr viele Strafverfahren. Und konkret sollen alle Akten veröffentlicht werden, die das Justizministerium hat. Also die Staatsanwaltschaft, die Bundespolizei, FBI, aber auch die Geheimdienste. Die meisten dieser Straftaten liegen schon 20 Jahre zurück. Das heißt, da hat sich einiges angesammelt. Hunderte Gigabyte von Daten, Fotos, Videos, Dokumente natürlich, die Verhörmitschnitte, das beschlagnahmte Beweismaterial aus den Häusern von Jeffrey Epstein. Und es geht um das ungefilterte Rohmaterial. Also es gibt keine Einordnung dazu, keine Gewichtung, kein irgendwie Kommentar oder sonst einen Kontext. Und deswegen ist auch total unklar, welchen Erkenntnisgewinn, welchen Wert diese Dokumente haben werden.
Jeffrey Epstein. Er war Unternehmer, Multimilliardär, vernetzt mit den Reichen und Mächtigen. Und er soll über Jahre Mädchen sexuell missbraucht, sie sogar zur Prostitution gezwungen haben. Jeffrey Epstein ist in seiner Gefängniszelle tot aufgefunden worden. Er soll Suizid begangen haben. Doch mit dem Tod platzt nur ein Prozess. Nicht aber der Fall Epstein, der in Washington längst zum Politikum geworden ist.
Mit der Freigabe der Akten hoffen viele auf Antworten. Vieles ist im Epstein-Fall ungeklärt. Es gibt jede Menge Gerüchte. Es kursieren Verschwörungserzählungen und es wird spekuliert. Das Gesetz zur Freigabe, das formuliert ja nicht nur, was genau herausgegeben werden soll, sondern eben auch, was nicht. Welche Ausnahmen stehen da drin?
Die sind sehr konkret beschrieben, aber es wird viel Streit drum geben. Also zum einen, was völlig unstrittig ist, Bilder und Videos von Straftaten selbst, die darf man nicht weiter verbreiten. Auch so explizite Fotos von der Leiche von Jeffrey Epstein zum Beispiel, die werden nicht gezeigt werden. Vor allem geht es aber um den Opferschutz, denn die Opfer, die sich öffentlich geoutet haben, die haben auch sehr viel öffentlichen Druck erzeugt und gesagt, ich habe das hier durchlitten und ich will, dass das alle wissen. Es gibt aber auch sehr viele Frauen, noch viel mehr, die wollen das nicht. Die haben als junge Frauen, manche waren noch Kinder, eine Aussage bei der Polizei gemacht unter dem Versprechen, dass niemand was davon erfährt. Und dieses Versprechen gilt auch heute noch. Und da reicht es dann natürlich nicht, wenn ich nur die Namen irgendwie schwärze, sondern man muss sich da wirklich Mühe geben, auch keine inhaltlichen Rückschlüsse zu ermöglichen auf die Identität der Opfer. Dasselbe gilt für verdeckte Ermittler oder auch so Ermittlungstaktiken der Polizei, die müssen auch geheim bleiben. Und dann gibt's immer noch laufende Verfahren, eher so nachrangige Delikte, so Geldwäsche zum Beispiel, die aber trotzdem noch laufen und die darf man auch nicht kompromittieren. Was ausdrücklich kein Grund ist zum Schwärzen, das steht auch im Gesetz drin, ist allgemeine Reputationsschädigung. Also alles, was einfach irgendwie peinlich ist, um jetzt jemanden zu schonen, das darf nicht geschwärzt werden. Und da geht aber schon der Streitpunkt los, weil Pam Bondi, das ist die Justizministerin hier, die sagt immer, wir befolgen das Gesetz.
We will continue to follow the law with maximum transparency while protecting victims.
Wir sind maximal transparent, aber wir schützen auch die Opfer.
Again, while protecting victims, but also providing maximum transparency.
Und das ist eine rhetorische Hintertür, weil das ein sehr dehnbarer Begriff ist, Opfer. Das ist für Pam Bondi eben nicht nur die Frauen und die Mädchen, die ausgebeutet worden sind, die missbraucht worden sind. Opfer kann eben auch jemand sein, dem eine Rufschädigung droht in dieser Interpretation. Und sie hat jetzt 30 Tage Zeit und diese Zeit wird man auch brauchen, vermute ich mal, um genau diese Abwägung zu treffen. Was muss man zurückhalten, was nicht?
Jetzt sind ja aber auch schon Dinge herausgekommen. Es hat ja zum Beispiel einen abgeschlossenen Prozess gegeben gegen Epsteins langjährige Partnerin Ghislaine Maxwell, die im Gefängnis sitzt. Verurteilt ist sie unter anderem wegen Menschenhandel und sexueller Ausbeutung Minderjähriger. Und in den vergangenen Monaten ist auch ein Teil der Epstein-Akten an die Öffentlichkeit gekommen. Also, welche Informationen sind denn jetzt bekannt? Und vor allen Dingen, viel wichtiger, wie relevant sind diese Infos?
Also 20 Jahre sind ja wirklich eine lange Zeit und es hat immer wieder teilweise Veröffentlichungen gegeben. Aus unterschiedlichen Gründen und ich würde auch sagen mit unterschiedlichen Absichten dahinter. 2021 ist Ghislaine Maxwell verurteilt worden und das war ein Verfahren, aus dem mehrere Gerichtsunterlagen in der Zeitung gelandet sind. Das war so die richtig große Welle. Dann gab es aber auch Journalisten, die recherchiert haben, die zum Beispiel erfolgreich darin waren, die Flug- und Passagierlisten vom Privatjet von Jeffrey Epstein rauszuklagen nach diesem Informationsfreiheitsgesetz hier in den USA. Kurz nach dem Antritt von Donald Trump in diesem Jahr gab es eine etwas peinliche PR-Aktion. Man hat dann so 340 Seiten aus dem Justizministerium irgendwie ausgedruckt, die in so große Ordner gepackt, vorne sehr groß Epstein-Files draufgeschrieben. Und dann hat man so Blogger und Podcaster vom rechten Rand eingeladen ins Weiße Haus und denen feierlich diese Ordner überreicht, um die Sache damit zu erledigen. Da stand aber in Wahrheit nicht wirklich was Neues drin. Pam Bondi hat das auch nicht immer klug angestellt. Sie hat gesagt, sie habe eine Kundenliste konkret mit Namen von prominenten Kunden von Jeffrey Epstein auf ihrem Schreibtisch liegen. Mhm. Später musste sie dann einräumen, dass es diese Liste gar nicht gibt. Naja, und zuletzt gab es einen Aufsichtsausschuss im Repräsentantenhaus. Das heißt, den gibt es immer schon. Aber der hatte zuletzt die Aufgabe, zehntausende Seiten von Akten freizugeben. Und dazu gehörten auch E-Mails von Jeffrey Epstein.
Und dann erinnere ich mich auch noch an diesen Geburtstagsgruß, der von Donald Trump stammen soll, mit dieser gemalten Frauensilhouette und Trumps Unterschrift ja auch drauf. Den hatte die Washington Post veröffentlicht.
Das alles hat aber, wenn wir das mal so rückblickend betrachten, nicht wirklich Aufklärung gebracht. Also da war wenig Konkretes drin, sondern vor allem sehr viele neue Fragen, neue Spekulationen. Und jetzt soll quasi diese Holzhammer-Methode, das alles auf einmal offen zu legen, naja, ich sag mal, das Level durchspielen und alles an die Öffentlichkeit bringen, das offenzulegen geht.
Wieso soll es eigentlich ausgerechnet jetzt zur Veröffentlichung kommen und nicht schon viel früher?
Es gab viel Druck und der kam aus mehreren Richtungen. Das waren einmal die Opfer, die haben in diesem Jahr sehr viel Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Es gab neue Bücher auf dem Markt, es wurden Dokus gedreht, die haben Podcasts gemacht, sehr viele Interviews gegeben. Dann ist da die Trump-Basis und damit meine ich gar nicht mal so sehr die Partei, sondern die Bewegung MAGA. Die hat ein sehr enges, fast schon obsessives Verhältnis zu diesem Thema Epstein-Skandal, Epstein-Fall, Epstein-Files. Da sind viele Podcaster, viele Influencer, die einfach mit diesem Thema Reichweite machen und die in diesem Jahr besonders aktiv waren. Und dann ist da die Partei, also die Abgeordneten im Repräsentantenhaus vor allem, die wollen wiedergewählt werden. Und im Herbst, im nächsten Herbst 26, sind hier Abgeordnetenhauswahlen. Und diese Männer und Frauen lesen in den Umfragen, dass ihre Wähler sich für dieses Thema interessieren. Und deshalb haben die sehr viel Druck gemacht, auch auf ihren eigenen Präsidenten und teilweise auch ihre politische Karriere damit verbunden.
By fighting so hard against the most powerful people in the world, even
also Marjorie Taylor Greene ist so ein Beispiel.
I want to see every single name released, so that these women don't have to live in fear and intimidation.
Das ist eine sehr prominente Abgeordnete aus Georgia im Abgeordnetenhaus. Und die ist sehr bekannt in der Basis von der MAGA-Bewegung. Sie stand zunächst sehr weit rechts außen, hat auch absurde Verschwörungserzählungen mitverbreitet, dass in Washington irgendwie ganz viel verheimlicht würde und dass deswegen jetzt MAGA einziehen muss ins Parlament, um das alles transparent zu machen. Und sie hat sich deshalb auch sehr früh, sehr öffentlichkeitswirksam verbündet mit den Opfern von Jeffrey Epstein, die sich bekannt haben in der Öffentlichkeit.
They are survivors and they are strong and they are courageous and they are daughters of God.
Marjorie Taylor Greene hat sich an die Spitze von dieser Gruppe gestellt, hat auch mit ihnen zusammen auf den Stufen des Kapitols demonstriert, Schilder hochgehalten. Sie spricht von den Überlebenden dieses Falls.
They are not victims. These women have fought the most horrific fight that no woman should have to fight, and they did it.
Und ist das Gesicht geworden von der Forderung von rechts außen nach Transparenz. Und sie hat sich auch zusammengetan mit den Demokraten, die das gefordert haben. Und dann haben sie gemeinsam dieses Gesetz eingebracht ins Abgeordnetenhaus gegen damals noch den Wunsch von Donald Trump. Und der fand das natürlich gar nicht lustig.
Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable.
We're having the most successful 8 months of any president ever. And that's what I want to talk about. That's what we should be talking about, not the Epstein hoax.
Besonders interessant ist die Kehrtwende von Präsident Trump, der sich ja bis zuletzt gegen die Veröffentlichung auch gewehrt hat. Jetzt hat es dieses Eingeständnis gegeben, diese Kehrtwende. Im Wahlkampf hat er ja noch das Gegenteil gefordert. Wo steht denn Trump eigentlich wirklich? Und vor allen Dingen, welche Interessen verfolgt Trump?
Donald Trump ist ein Pragmatist. Der steht eigentlich immer dort, wo es ihm kurz- und mittelfristig nützt. Und im Wahlkampf hat er diese hierzulande ja sehr populäre Behauptung weiter verbreitet, für die es keinen Beleg gibt, dass diese Ermittlungen behindert worden sind, von ganz oben. Und zwar, um die Täter zu schützen und nicht die Opfer. So geht die Erzählung. Und Trump hat versprochen, das alles öffentlich zu machen, wenn er erstmal gewählt wird. Und das hat ihm genützt, auch diese Verschwörungserzählung bei seiner Positionierung, vor allem als Outsider. Ne? Also als jemand, der nach Washington geht und da mal richtig aufräumt, den ganzen Filz durchkämmt, die ganze Elite, die sich gegenseitig schützt und glaubt, sie würde über dem Gesetz stehen. Damit war der sehr erfolgreich. Das war aber auch eine riskante Strategie, weil Donald Trump selber eine lange Bekanntschaft hatte mit Jeffrey Epstein, bevor es dann zum Bruch kam zwischen den beiden. Und jetzt spekulieren natürlich alle, was steht möglicherweise über den Präsidenten drin. Allerdings muss man sehen, dass 20 Jahre Ermittlung unter 4 Präsidenten keinen belastbaren Hinweis darauf gebracht haben, dass Donald Trump persönlich irgendwas Strafbares gemacht haben könnte im Zusammenhang mit diesem Fall Jeffrey Epstein. Es gibt auch bis heute kein Opfer, das ihn persönlich konkret belastet, keine Zeugin, die sowas behauptet. Und ich glaube, dass wir davon bereits gehört hätten aus den vergangenen 20 Jahren, zum Beispiel im Wahlkampf gegen Hillary Clinton oder zu anderen Anlässen, als es den Demokraten genützt hätte, das öffentlich zu machen. Trotzdem wägt Donald Trump immer sehr genau ab, welche Themen er in seine sehr reichhaltige Kommunikation ins Schaufenster stellt. Und er hat Epstein ins Schaufenster gestellt, als es ihm genützt hat, ihn zu positionieren als jemanden, der Transparenz fordert. Und Donald Trump hat dann wieder andere Themen nach vorne gestellt, von denen er der Meinung war, dass ihnen die mehr nützen. Und wenn er in diesen Akten auftaucht als Name, und das ist sehr wahrscheinlich anzunehmen, schon allein als Zeuge möglicher, als jemand, der mit Jeffrey Epstein auch einen Konflikt hatte, das ist auch ein wertvoller Zeuge, dann ist davon auszugehen, dass sein Name in Verbindung mit diesem Fall wieder in die Zeitungen kommt. Und das kann er nicht wollen, weil er davon nichts gewinnen kann. Auch wenn er seiner Basis erzählen kann, ich habe diese Transparenz möglich gemacht, wird ihm das auf langfristig weniger nützen, als wenn die Welt über seinen guten, tollen Ballsaal spricht. Halt seine Lieblingsthemen.
I have nothing to do with Jeffrey Epstein. I threw him out of my club many years ago because I thought he was a sick pervert.
Und deshalb ist dieses Thema zwar eins, was ihn natürlich stört, deshalb zurückgehalten worden ist, von ihm gebremst worden ist.
But you know who does have? Bill Clinton, Larry Summers, who ran Harvard, was with him every single night, every single weekend. They lived together. They went to his island many times. I never did.
Nun aber hat er sich gedreht und an die Spitze der Bewegung gestellt und gesagt, das ist alles ein Hoax.
A Democrat hoax to try and get me not to be able to talk about the $21 trillion that I talked about today. It's a hoax.
Also eine falsche Erzählung der Demokraten, die haben das so aufgeblasen, die haben behauptet, dass die Republikaner da irgendwie drinstehen würden. Dabei ist das alles nur deren Problem. Jetzt versucht er es abzuladen, jetzt versucht er es zu projizieren.
Now, I just got a little report of all the money that he's given to Democrats. He gave me none, zero, no money to me. But he gave money to Democrats.
Das sind vollkommen gegenläufige Strategien. Das macht aber nichts für Donald Trump, weil er jetzt einfach einsehen muss, dass er diesem Druck nicht länger sich ohne hohe Kosten widersetzen kann, sondern sich eben besser dreht und besser im Nachhinein behaupten möchte, ich war derjenige, der es möglich gemacht hat, diese Transparenz herzustellen, als das weiter zu bekämpfen.
Wie würdest du beurteilen, wie wird das Thema denn generell in den amerikanischen Medien besprochen? Also gibt es da auch, ich nenne sie jetzt mal, ruhigere Töne?
Höre ich wenig. Wenn es besprochen wird, dann wird es interessengeleitet besprochen. Mhm. Die Demokraten sind jetzt wieder in der Opposition. Wir dürfen uns das ja auf der Zeitleiste so vorstellen, dass diese ganze Geschichte schon 20 Jahre alt ist. Das heißt, sie hat 4 Präsidentschaften durchgemacht. Obama, Trump 1, Joe Biden, Trump 2. Und immer waren die Rollen so ein bisschen verteilt. Also die Opposition, jeweils Republikaner oder Demokraten, haben immer sehr getrommelt und gesagt, das muss man doch freigeben. Und wer aber tatsächlich an der Macht war, war irgendwie zurückhaltend. Hat gute, vielleicht auch schlechte Gründe gehabt, aber jedenfalls sich geweigert, das alles auf einmal auszuschütten. Das ist das, was sich jetzt geändert hat nach 20 Jahren, weil dieser Druck so groß geworden ist. Aber alles, was man darüber hört, sind tatsächlich interessengeleitete politische Absichten, die damit verknüpft werden. Irgendwie zu hoffen, da kann man was zutage tragen, zutage fördern, das dann kleben bleibt, das dann Schaden verursacht beim politischen Gegner und einem selbst irgendwie nutzt. Eine irgendwie geartete, naja, ich sag mal, Betrachtung mit ein bisschen Abstand, das vermisse ich sehr.
Aber was ich mich immer so frage, warum verfangen eigentlich diese Verschwörungserzählungen im Epstein-Fall so sehr? Also warum hat dieser Fall so eine Riesenbedeutung für die Republikaner und auch in der MAGA-Bewegung bekommen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist ein ganz zentrales Motiv in der MAGA-Bewegung. Also wir gegen die da oben, wir gegen die Elite. Und die größere Erzählung geht so, dass es eben diese mächtige, herrschende Klasse, diese Elite gibt, die die Gesellschaft kontrolliert und auch die Regierung. Die ist irgendwie linksliberal und sehr reich. Und diese Elite, glaubt man bei MAGA, die will die Gesellschaft verändern. Und zwar zum Schlechteren, weil durch diese Veränderung vor allem weiße Amerikaner im Mittelstand ihre, ich sag mal, traditionell privilegierte oder privilegienträchtige Stellung verlieren würden. Und deswegen muss man sich wehren dagegen. Und wenn man das schafft, dann verschwinden auch die ganzen Unsicherheiten in der Gesellschaft, die ganzen Brüche, und dann wird wieder alles so schön wie früher in den 80er Jahren oder so. Das ist die Idee dieses Kulturkampfes. Das ist nicht neu in den USA, das ja ein Land der Einwanderer ist und wo viele herkommen, die es schon zu Hause nicht leicht hatten. Deswegen sind sie hergekommen. Und deswegen kommen auch viele schon mit einem gewissen Misstrauen gegen das System oder gegen die da oben im Gepäck hier an. Viele werden dann auch wieder enttäuscht von sozialer Ungleichheit, die auch in den USA existiert sehr stark. Und dann suchen sie dafür eine möglichst einfache Erklärung. Also Verschwörungsmythen, die verkaufen sich hier einfach super. Dann ist Epstein auch ein jüdischer Name. Da geht bei vielen nochmal eine ganz eigene Schublade auf mit sehr ekelhaften Klischees drin. Es geht um Sexualverbrechen, auch um Pädophilie. Das resoniert nochmal besonders beim MAGA, weil sich diese Bewegung ja gegen den moralischen Verfall der Gesellschaft wehren will. Die verstehen sich als Beschützer, als Bewahrer von Werten und auch vom Konzept der behüteten Kernfamilie. Und das alles zusammen macht Epstein nochmal zu einem extrem wirkungsvollen Verschwörungsbild, zu einem Feindbild, das emotional sehr stark verbindet und auch sehr erfolgreich Wähler mobilisiert.
Präsident Trump versucht jetzt also wieder die Oberhand zu gewinnen in der aktuellen Debatte über die Epstein-Files, weil, du hast es ja angedeutet, der Druck auf Trump aus seiner eigenen Bewegung groß geworden ist. Hat der Epstein-Fall ihn wirklich so sehr in Bedrängnis gebracht? Also wie steht da derzeit die MAGA-Bewegung zu ihm?
Mit sehr, sehr viel Druck. Das zeigen auch Umfragen und die zeigen auch, was nicht ungewöhnlich ist für einen Präsidenten, der jetzt irgendwie schon ein Dreivierteljahr im Amt ist und so, dass die Loyalität von MAGA so ein bisschen abnimmt zu Donald Trump, der ja ein sehr unumstrittener Anführer war und auch ist. Aber Trumps Basis ist wirklich sehr breit und mal abgesehen von diesen konkreten und abweichenden Perspektiven auf Zölle, auf Gesundheitspolitik, auf das Staatsdefizit, auf Religion, die jetzt plötzlich auch eine sehr viel niedrigere Rolle spielt als zum Beispiel noch in der ersten Amtszeit von Donald Trump, beschweren sich gerade alle so ein bisschen oder zunehmend. Einerseits natürlich über die hohen Lebenshaltungskosten. Da fühlt sich America nicht sehr great again an, gerade für viele von ihnen, zumindest für diese untere Schicht. Und deshalb gibt es Vertreter innerhalb der MAGA-Bewegung, die sich Gedanken machen über eine Zeit nach Trump. Und es gibt die Ersten, die sagen, denk mal an 2030, dann ist Donald Trump nicht mehr da, aber dann erinnern sich alle noch, wie du heute abgestimmt hast. Und vielleicht sollte man ein bisschen langfristiger denken, ein bisschen strategischer und sagen deshalb, so wie Marjorie Taylor Greene, ich bin noch mehr MAGA als Donald Trump. Ich bin trumpiger als Trump.
America first should mean America first and only Americans first. With no other foreign country ever being attached to America first in our halls of government.
Sie hat jetzt ihr Mandat niedergelegt bzw. angekündigt, das zu tun zum 5. Januar, sich zurückzuziehen als Abgeordnete aus dem Repräsentantenhaus. Und viele rechnen aber damit, dass sie das vor allem macht, um Anlauf zu nehmen, um wiederzukommen, zum Beispiel sich zur Wahl zu stellen als Gouverneurin für Georgia, ihren Heimatstaat, oder vielleicht sogar als Senatorin, und zwar als Gegnerin von Donald Trump.
If I am cast aside by the president and the MAGA political machine and replaced by neocons, big pharma, big tech, military-industrial war complex.
Sie hat eine Videobotschaft veröffentlicht, die ging über 10 Minuten. Sie hat da 4 Seiten Text vorgelesen. Und sie hat, was das Vokabular angeht, wirklich die treffenden alten Töne in den Mund genommen und gesagt, der militärisch-industrielle Komplex regiert die Hauptstadt. Wer Demokrat oder Republikaner ist, egal. Alle sind abhängig von Lobbyisten und so. Also das sind wirklich ganz alte Geschichten und eine sehr, ich sag mal, grobe Weltsicht. Und natürlich kommt das gut an, weil das eine Erklärung bietet für das, was aus Sicht auch der republikanischen Wähler schiefläuft und noch nicht das Versprechen eingelöst hat, das Donald Trump ihnen gegeben hat.
And I look forward to seeing many of you again sometime in the future. May God bless you all and may God bless America.
Das ist natürlich ein strategisch recht cleverer Schachzug, weil man sich damit so positioniert, dass man sich alle Optionen offen hält, auch für eine Zeit nach Donald Trump. Aber das ist eine Wette, das ist eine Hypothese. Denn aktuell, das muss man so klar sagen, ist die Kontrolle des Präsidenten über seine Partei sehr, sehr stark, sehr groß.
Und Trump nutzt die auch zum Beispiel konkret im Fall von Marjorie Taylor Greene. Im Streit um die Freigabe der Epstein-Akten hat Trump sie ja scharf angegriffen und ihr die politische und finanzielle Unterstützung für den nächsten Wahlkampf entzogen. Samuel, lass uns noch mal auf die anstehende Veröffentlichung der Epstein-Akten konkret schauen. Damit sind ja viele Hoffnungen verbunden, dass die Wahrheit gefunden wird, die Hintergründe auch aufgeklärt werden. Jetzt beim Thema Wahrheitsfindung, da denke ich doch aber automatisch an die Justiz, also an die Gerichte. Wieso darf da eigentlich das Repräsentantenhaus darüber entscheiden, dass Ermittlungsakten veröffentlicht werden oder eben auch nicht?
Jeffrey Epstein ist ja tot. Und es gab vorher tatsächlich mal einen Prozess. Der hat aber sehr viele Menschen enttäuscht. Wir müssen mal zurückdenken ins Jahr 2008. Da kommt also raus, da wird immer öffentlicher, da wird immer klarer, dass hier ein sehr reicher Mensch mit sehr einflussreichen Freunden ein System aufgebaut hat zur Ausbeutung, zum Missbrauch von wahrscheinlich hunderten Mädchen, jungen Frauen, Minderjährigen. Und dann ist der Skandal natürlich groß. Und dann kommt er vor Gericht 2008 und dann kriegt er 18 Monate wegen Anstiftung zur Prostitution. Und dann darf er nach 13 Monaten schon wieder raus, aus nicht sehr anstrengenden Haftbedingungen. Das hat ein großes Ungerechtigkeitsgefühl hinterlassen, weil es eben nicht dieses eine große Verfahren gab, das für ewige Gerechtigkeit gesorgt hat, sondern das war ein gigantischer Vertrauensverlust in die Justiz. Dann spulen wir ein bisschen vor, 2019, da kam dann nochmal ein Vertrauensverlust bei der Polizei hinzu, weil Epstein dann wieder angeklagt war, diesmal wegen Menschenhandel von Minderjährigen. Das ist eine ganz andere Nummer. Und dann bringt er sich um in Untersuchungshaft. Unter welchen Umständen wissen wir bis heute nicht genau, weil ganz viele Videokameras in dem Augenblick nicht funktioniert haben oder Wachmenschen geschlafen haben. Das ist also der Polizei nicht gelungen, am buchstäblich sichersten Ort von ganz New York City die Interessen der Opfer zu schützen. Und damit ist dann endgültig jede Chance verloren gegangen, so eine echte Aufarbeitung zu leisten, die auch hätte Vertrauen wiederherstellen können in das System, in die demokratischen Institutionen in diesem Fall. Und dann gibt es natürlich noch andere Mittel, die so eine Demokratie hat. Untersuchungsausschuss im Parlament, irgendeine Enquete-Kommission, gesellschaftliche oder so. Das hat man auch alles nicht auf die Reihe gekriegt. Und stattdessen eben nur Spaltung, nur Instrumentalisierung entlang des politischen Koordinatensystems auf allen Seiten. Also die Justiz, die Staatsanwaltschaft, die Gerichte, aber auch die Parlamente, die haben im Fall Epstein versagt. Und das nimmt man ihnen hier immer noch übel. Und deshalb ist das jetzt sowas wie die nukleare Option. Einfach alles transparent zu machen, vollkommen radikal, ohne Rücksicht. Und so zumindest ist der Plan dieses Gesetzes.
Samuel, ich hörte schon von dir, du magst es nicht gerade gerne zu spekulieren. Deshalb möchte ich dich gar nicht erst fragen, was könnte wohl in diesen ganzen Akten drin stecken. Und trotzdem möchte ich aber immerhin mit dir darüber sprechen, über diesen Begriff Hoffnung eben, dass die Freigabe der Epstein-Files einen Beitrag zur Aufklärung leisten kann. Teilst du immerhin diese Hoffnung? Kannst du was damit anfangen?
Wenig. Ich bin ehrlich, ich erwarte einfach nicht so viel davon, weil jetzt diese Idee, die Öffentlichkeit zum Richter zu machen, die kann kein geordnetes Verfahren, keine echte Aufarbeitung ersetzen, glaube ich. Sondern ich erwarte eine Flut an Informationen, die kommen aus einer vollkommen durchpolitisierten, also sehr interessengeleiteten Behörde. Und das wird alles ungeprüft, ungefiltert, zueinander gleichwertig ins Internet gekippt. Und da wird sich dann, da bin ich mir sicher, jeder seinen Teil rausziehen, der ihm nützt, um eine Geschichte zu erzählen, die aber vorher schon feststeht. Und vieles davon wird auf Aussagen von Jeffrey Epstein selbst zurückgehen oder von seiner Komplizin. Und damit habe ich als Journalist schon ein enormes Problem, weil der Mann einfach keine glaubwürdige Quelle ist. Es tun jetzt alle so, auch hier in den Leitartikeln, weil sie wissen wollen, welcher prominenter Name wird in seinen Aussagen auftauchen. Und dabei wird mir aber viel zu wenig beachtet, dass der Mann ein lebenslanger Lügner war. Der hat alles Mögliche behauptet, vor allem um seine Opfer anzulocken. Und später als Beschuldigter in einem Strafverfahren, bei dem er hätte lebenslänglich kriegen können, da hat er natürlich auch alles Mögliche behauptet, um seine Haut zu retten. Das ist einfach keine seriöse Quelle, sondern das ist journalistisch vollkommen unbrauchbar. Und ich fürchte deshalb, dass dieses Bedürfnis, das alles zu lesen, dass dahinter ein Wunsch steht, der gar nicht erfüllt werden kann, nach Wiedergutmachung, nach großer Gerechtigkeit, nach Aufklärung. Wer hat alles mitgemacht? Wer hat alles weggeschaut? Das kann man aber schon allein deshalb nicht, weil ja nicht alles öffentlich werden kann und auch nicht werden sollte. Und deshalb immer jemand fragen wird, ist da nicht noch viel mehr? Wird da nicht noch was verheimlicht? Und diese Verschwörung, die hat hier inzwischen einfach einen Status erreicht. Ich würde mal sagen von der Kategorie Mondlandung oder Ermordung von John F. Kennedy, 11. September. Das wird dieses Land wahrscheinlich nie komplett auflösen und verarbeiten können.
Samuel, vielen Dank für deine runtergekühlte Analyse und ich würde mich freuen, wenn wir bald wieder miteinander sprechen.
Ich danke euch.
Über alle Entwicklungen im Zusammenhang mit den Epstein-Akten halten euch Washington-Korrespondent Samuel Jakisch und natürlich tagesschau.de auf dem Laufenden. Da findet ihr gerade auch ein umfassendes FAQ, wie es jetzt nach der Freigabe weitergeht.
Wollt ihr noch tiefer einsteigen? In den Shownotes verlinken wir euch die 11KM-Folge über die Epstein-Affäre und den gefallenen Prinzen Andrew, der mit Epstein befreundet war und mehrfach Sex mit einer Minderjährigen gehabt haben soll. Morgen fragen wir bei 11KM dann, wie gefährlich sind Schweigeretreats? Es geht um eine exklusive BR-Recherche über Meditationsretreats, die für einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen zum Horrortrip geworden sind. Autor dieser Folge ist Marc Hoffmann. Produktion Timo Lindemann, Jonas Teichmann und Christine Dreier. Redaktionsleitung hatten Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Und meinen Namen verrate ich euch auch noch. Der lautet David Krause. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bevor ihr aber auf Weiter klickt, noch ein Podcast-Tipp für euch. Dieses Mal Amerika, wir müssen reden. Mit einem tiefen Blick in die Vereinigten Staaten von Amerika. Da geht's um die aktuellen großen politischen Fragen, um Trumps Angriffe auf die Demokratie mit allen Folgen für Migranten, Minderheiten und Universitäten. Aber im Podcast mit Ingo Zamperoni und seiner Frau Jiffa Bourguignon hört ihr auch immer mal wieder persönliche Geschichten aus dem Familien- und Freundeskreis der beiden eben in den USA. So wie zum Beispiel jetzt zum anstehenden Thanksgiving-Fest. Amerika, wir müssen reden, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir euch natürlich auch hier in die Shownotes.